Herzlich willkommen zum Kita-Kompass, deinem Podcast, der dich durch das Kita-Universum navigiert, dir mit Rat und Tat, praxiserprobtem Know-how und theoretischem Fundament zur Seite steht. Mit mir, Sebastian Lisowski, deinem Pädagogik-Guru und heute zu Gast, eine ganz besondere Gästin, besser gesagt, die liebe Lea Wedewart. Hallo Lea, herzlich willkommen, dass du da bist.
Dankeschön, wie schön, dass ich da sein darf.
Ja, Lea, wir hatten es ja quasi schon mal, als ich angefangen habe, den Podcast vorzubereiten, eigentlich schon mal einen Termin gehabt und dann kam was dazwischen und jetzt holen wir diesen Termin endlich nach. Das Thema ist geblieben. Wir werden uns über bedürfnisorientierte Pädagogik unterhalten. Immer mehr im Munde, immer mehr an Relevanz, beziehungsweise an Relevanz hat es wahrscheinlich nie verloren, beziehungsweise die Relevanz war schon vorher da, bevor der Begriff geprägt war. bevor wir aber loslegen, liebe Lea, magst du dich einfach mal für die ZuhörerInnen und ZuschauerInnen einfach mal nochmal kurz selber vorstellen?
Ja, wer bin ich? Ich bin ich bin ursprünglich Kindheitspädagogin. Ich habe Bildung und Erziehung in der Kindheit studiert und habe dann einen Master gemacht, Praxisforschung in der Pädagogik habe mich eigentlich seit meinem Studium immer für die Themen Beziehung und Interaktion interessiert. Also meine Steckenpferde sind eigentlich bis heute, würde ich sagen, Beziehung und Interaktion, also Prozessqualität eigentlich. Also wie sind wir im direkten Dialog miteinander? Wie sind wir als Fachkräfte in der Interaktion mit den Kindern? Und das ist bis heute geblieben, eigentlich immer die Frage, wie können wir feinfühlig sein? Wie können wir responsiv sein? Und wo beginnt verletzendes Verhalten dann auch, ne? Also das ist eigentlich immer das gewesen, was mich schon lange beschäftigt hat. Und daraus ist ganz viel entstanden, Bücher, vielleicht kennen manche eben Bücher, die ich geschrieben habe, die auch immer sich darauf konzentrieren, ne? Zum Beispiel achtsame Sprache, das ist ja auch immer Teil des Dialogs, also der Interaktion und aber auch, wie wir selber wirken als Fachkräfte, was wir selber mit in die Interaktion einbringen, also biografische Themen, das sind so meine Themen und da bin ich jetzt seit 5 Jahren selbstständig und als Referentin Fort- und Weiterbildung oder auch für Fachtage. Da werde ich dann zu den bestimmten Themen angefragt aus den Büchern. Manche kennen mich vielleicht aus dem Kita-Podcast, ne? Also da bist du ja auch zu Gast bald. Und der Kita-Podcast, den gibt es auch seit 5 Jahren schon. Also ich dachte letztens so, wow, das ist echt schon eine lange Zeit. Und es hat alles mit so einer intrinsischen Motivation begonnen, dass ich so das, was mir so ein tiefes Anliegen ist, die Kita-Praxis zu verändern, dort platziert in diesem Podcast und auch eben in den Büchern. Und noch zuletzt, auch seit 5 Jahren, habe ich mit meiner Kollegin Katrin Hohmann zusammen die BO-Akademie. Dort bilden wir Fachkräfte aus, also pädagogische Fachkräfte aus Kita-Krippe, Kindertagespflege, Hort. Rund um die bedürfnisorientierte Pädagogik, das ist unser Steckenpferd, das ist unser Dach. Das macht ja die Beziehungsgestaltung sozusagen aus oder über die BOP, wie wir sie ja abkürzen. Wollen wir beschreiben, wie eben eine gute Prozessqualität möglich ist, was da alles reingehört und wie wir gute Pädagogik dadurch gestalten können und nicht nur sagen, was wir alles nicht tun sollen. Das ist uns auch wichtig, deutlich anzusprechen, was für Worte verletzen können, welche Handlungen Strafen sind, wo wir es vielleicht nicht vermuten und so weiter. Das ist uns wichtig, sehr deutlich anzusprechen. Und gleichzeitig nicht da hängen zu bleiben, zu sagen, was man alles nicht tun darf, sondern etwas Konstruktives an die Hand zu geben, um handlungsfähig zu werden. Und das ist die BOP für uns, wie wir sie beschrieben und definiert haben. So sitze ich jetzt hier.
Und wahrscheinlich auch bereits in zahlreichen anderen Podcast-Formaten zu dem Thema. Meiner Erfahrung nach oder so mein Wissensstand, hast du quasi die bedürfnisorientierte Pädagogik dann auch mit Katrin dann irgendwann zusammen einfach salonfähig angefangen zu machen. Und das ist ja tatsächlich, und du hast ja auch deinen Podcast angesprochen, wir haben ja vor dieser Folge ja quasi eine Folge für deinen Podcast zusammen aufgenommen. Und da hatte ich dir ja auch schon erzählt, ich bin tatsächlich damals noch in meiner praktizierenden Zeit als pädagogische Fachkraft über deinen Podcast gestoßen, der mir mit so einem kleinen, aber so essentiellen Impuls geholfen hat, im Alltag plötzlich neue Wege zu gehen und Kinder nochmal anders begleiten zu können. Und ich wiederhole jetzt einfach nochmal für die Zuhörer und ZuschauerInnen. Da ging es wirklich um das Verbalisieren, Spiegeln von Gefühlen. Ne? Du nennst es Ja-Mantra oder man nennt es ja das Ja-Mantra. Und ich dachte mir so, das ist zu einfach, als dass es funktionieren kann. Das ist doch sonst, es muss alles so theoretisch sein. Und naja, dann dachte ich mir so, aber es klingt spannend, ich probiere es mal aus. Und dann war wirklich noch am selben Tag, ich bin nämlich mit der Straßenbahn und den Öffis zur Arbeit gefahren, habe den Podcast gehört und dann, okay, wenn du auf Arbeit bist, du probierst das mal gleich aus. Und es war ein Wahnsinn, wie schnell sich ein Kind auf einmal selbst reguliert hat und zur inneren Unruhe, klar, immer noch in seiner Emotion gewesen ist, aber auf einmal ein ganz neuer Zugang zu diesem Kind für mich entstanden ist und ich das Kind auf einmal ganz einfach begleiten konnte, wo ich mir dachte, wow, wenn ich, so wie ich vorher gegangen bin, habe ich versucht zu deeskalieren, das Gefühl bloß irgendwie, ich sag mal, zu ersticken. Und da war das so, okay, ich gehe da rein. Und auf einmal, was war viel weniger Explosion, viel weniger Herausforderung, sondern okay, wir konnten jetzt einfach ganz in Ruhe über das reden, was das Kind gerade beschäftigt. Und das war so, wo ich dachte so, wow, das ist mindblowing. Wie kann das so einfach sein? Und ich glaube, das ist so die größte, kann ich mir vorstellen, zumindest das auch das, was mir als Fachberatung ging, dass bedürfnisorientierte Pädagogik ja eigentlich genau nichts anderes ist. Eigentlich, also klar, es ist eine Haltung und es ist eine Art, mit Menschen umzugehen oder mit Kindern umzugehen, sie zu begleiten, die eigentlich kein Hexenwerk ist und trotzdem so viele Widerstände auslöst. Hm. Lea, wie begegnet dir das?
Ja, das ist gerade in der heutigen Zeit ist das so, dass ich beinahe das Gefühl habe, dass die BO, und da muss man natürlich auch noch mal jetzt einen Unterschied machen, also ich mache zumindest einen Unterschied zwischen BO-Elternschaft, also bedürfnisorientierte Elternschaft, und bedürfnisorientierte Pädagogik, wie wir sie ja begründet haben. Also die BOP ist für mich etwas anderes als BO-Elternschaft. Also da gibt es viele Parallelen und man kann da vielleicht Vergleiche ziehen und da gibt es viele Zusammenhänge. Für mich ist das aber auch nochmal ein Unterschied. Und gleichzeitig können wir das auch wieder über einen Kamm scheren, weil das ja momentan so präsent wieder ist, in dem Sinne, dass BO, ich nenne es jetzt einfach mal Bedürfnisorientierung, wie so eine Projektionsfläche eigentlich auch geworden ist, wie so ein Begriff, mit dem jetzt so um sich geworfen wird, bei dem jeder so ein bisschen definiert, was das denn sein sollte und was auch nicht, und dann das ja beinahe politisch wird. Also dass wirklich aus verschiedensten Zeitungsartikeln Menschen, die auch keinen fachlichen Hintergrund haben, dann schreiben, dass wirklich wieder diese Tyrannenbilder gezeichnet werden. Und also das ist fast wie so ein Triggerwort mittlerweile geworden, bei dem Menschen sich abarbeiten irgendwie. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir das einfach ganz klar definieren. Also was ist denn damit gemeint? Ja, und deswegen ist mir das auch so wichtig, dass wir sagen, das ist unsere BOP. Also das unser nicht im Sinne von so einer sektenartigen Haltung oder so, sondern eher so sehen wir das und so argumentieren wir das. Und da das finde ich gerade heutzutage super, super wichtig, um sich da gut zu positionieren. Und ich glaube deswegen auch politisch fast, weil es auch so ein bisschen wie so eine Art Aufhänger ist für einen Umgang mit Kindern, der irgendwie der einer konservativen, vielleicht auch fast rechten Gesinnung so entgegensteht. Also wie als wäre das so ein Feindbild das irgendwie diese Freiheit beschreibt, die da nicht so gewünscht ist oder so. Also das wird, also es ist sehr komplex, aber es wird sich da so abgearbeitet an verschiedensten Stellen. Es hat fast was Politisches, es hat was Gesellschaftliches, aber natürlich auch was sehr Individuelles, bei dem immer Widerstände entstehen. Und die Widerstände begegnen mir auch da, dass wir eben sagen, wenn wir uns zum Beispiel, wie du es gesagt hast, mit Gefühlen beschäftigen, mit Dingen, die uns selber vielleicht auch biografisch, die wir erlebt haben, die wir mit reinbringen, die wir uns jetzt anschauen wollen, dann ist es auch einfach, das muss man auch so sagen, etwas, was vielen Menschen auch Angst macht. Also, also dass sie eine Angst davor haben, was macht das denn alles dann mit mir und kann ich das denn noch so halten und kann ich oder müsste ich mich dann komplett in Frage stellen, weil das halt immer wieder dann auch ein Thema ist von, wenn wir uns mit Beziehungen beschäftigen und wir haben einfach eine Profession der Beziehung, dann ist das leider nicht so trennbar wie bei einer Informatikerin, die den Computer zumacht, sondern da sind wir einfach immer direkt mit uns selber verbunden und unserem eigenen Selbst und unserer eigenen Geschichte. Und das müssen wir uns dann anschauen. Und da haben viele Menschen wirklich Sorge vor und Angst davor. Ich glaube, das ist auch ein Grund. Und es gibt sicherlich noch viele weitere, aber ich erlebe auf jeden Fall auch Widerstände. Und damit beschäftigen wir uns auch ganz viel in unserer BOP-Fachkraftausbildung. Ne? Da gibt es ein ganzes Modul, was wirklich sich nur mit dem Thema, wie können wir diese Veränderungsprozesse begleiten, wie gehen wir mit Widerständen um. Das ist etwas, die BOP, die scheidet die Geister. Die BOP wird sofort nur der Begriff manchmal als Provokation verstanden.
Ja, ich wollte tatsächlich gerade sagen, so wie du es geschildert hast und so wie ich das wahrgenommen habe, also in meiner Außenwahrnehmung, also entweder, es gibt eigentlich nur zwei Lager, entweder die Verfechter von BOP oder die absoluten Kritiker und dagegen sind. Es gibt irgendwie gefühlt, ja, und dann gibt es die davon noch nie was gehört haben. So, das sind so die drei Lager, aber es gibt nicht irgendwie so sagen, ja, klingt plausibel und zeitgleich, sondern eigentlich ist es so, wie du gesagt hast, es ist ein unglaublich wichtiges, wertvolles Thema, was zeitgleich, glaube ich, in der Pädagogik selten so polarisiert hat, wie jetzt die bedürfnisorientierte Pädagogik.
Ja, und das ist auch ganz interessant, weil, was du gerade meintest, es gibt die absoluten Befürworter. Und da merken wir ganz stark, das war uns nicht so klar, dass wir eine Community bilden plötzlich, die, wonach sich Menschen gesehnt haben. Also wirklich so dieses, hey, endlich beschreibt jemand, wie ich seit Jahren gearbeitet habe, wie ich eigentlich arbeiten möchte. Und endlich habe ich ein Zuhause. Also es geht nicht nur um das Faktische an sich, also das Inhaltliche an sich, sondern es geht um ein Wertekanon oder sowas, wo ich das Gefühl habe, ich habe ein Zuhause und ich kann mich bestärken. Also ich fühle mich bestärkt, ich fühle mich unterstützt und habe nicht mehr das Gefühl, falsch zu sein, selber als Fachkraft. Und das sind dann diese absoluten Befürworter, ne? Weil wir eben eher so über diese Kritiker, genau, die gibt's auch, die absoluten Sofortkritiker. Also nur bei diesem Begriff gehen schon lauter so Blasen auf von, ich muss jetzt jederzeit alle Wünsche der Kinder erfüllen, oh Gott, und Überforderung pur. Und da gehen dann so Gedankenkonstrukte auf, wo die Menschen schon Panik kriegen. Und auf der anderen Seite gibt's wirklich die sich dadurch so verbunden fühlen, so sicher, also dadurch so eine Sicherheit gewinnen. Und das sind so, genau, diese zwei Lager, die du beschreibst. Und das ist schon interessant. Und der Witz daran ist ja eigentlich, dass wir ja das nicht alles neu erfunden haben. Also das ist ja gar nichts Neues oder so. Und es ist einfach nur, weil das diesen Begriff bekommen hat, plötzlich so ein Ding ist. Weil man könnte das alles auf verschiedenste pädagogische Erkenntnisse aufteilen, ohne es BOP zu nennen. Und das ist auch pädagogischer Konsens in der Wissenschaft. Ja, also deswegen finde ich auch diese Frage von, ja, machen wir jetzt noch BOP oder nicht? Oder diese Kritik der Bedürfnisorientierung, die auch in manchen Zeitschriften jetzt auftaucht, es geht nicht. Also wir haben, es gibt einen Konsens darüber, dass das der richtige Weg ist in der Pädagogik. Also da, die Frage können wir uns gar nicht stellen, sonst würden wir nicht professionell handeln. So, dann wären wir verletzend, wenn wir das nicht machen würden. Und das geht wiederum gegen die Kinderrechte. Also das geht gar nicht. So.
Ja, das war gerade auch genau das Stichwort, was mir in den Sinn gekommen ist. Also nicht nur die Kinderrechte, sondern aber auch gegen Grundrechte, weil wir ja sonst wirklich einfach genau, also vor allem gegen Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, wie oft es durch adultistisches Verhalten und so weiter, wo nicht die Bedürfnisse der Kinder gesehen werden, vielleicht auch nicht verstanden werden. Das kommt ja, glaube ich, auch ganz groß dazu. Ich glaube, wir hatten auch kurz darüber gesprochen, dass wir also dass ja viele Erwachsene oft sich ihre eigenen Gefühle gar nicht so richtig bewusst sind und ich glaube manchmal auch der Bedürfnisse dahinter nicht so richtig bewusst sind. Mein Gedanke, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen einordnen, als du so ein bisschen davon gesprochen hast, auch mit den Widerständen, die dir begegnen aus der Erfahrung. Die Leute fühlen sich ja, also es ist auch zumindest meine Erfahrung, dass Leute sich, wenn wir von BOP reden oder BO, sehr schnell angegriffen fühlen. Mhm. Und meine Vermutung dahinter ist natürlich die eigene Biografie. Zum einen, dass vielleicht die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Gefühle oft nicht gesehen, nicht gehört worden sind. Wir fangen ja jetzt an, in einer Generation zu leben von Elternschaft, die Cyclebreaker sind, die ja versuchen, aus diesen Machtstrukturen von Elternschaft auszubrechen, die sie selbst vielleicht noch erfahren haben mit psychischer oder körperlicher Gewalt oder noch schlimmeren Erfahrungen, da jetzt bewusst auszubrechen. Dass aber bei vielen, die vielleicht da noch gar nicht sind im Mindset, oft ich nenne es mal so, ein Rütteln an ihrem eigenen Wertesystem erleben. Und wenn wir natürlich am Wertesystem von Menschen rütteln, dann bricht ja eigentlich all das in diesen Menschen zusammen, was sie ihr Leben lang getragen hat. Oder wie siehst du das?
Ja, genau. Das ist das, was ich vorhin auch meinte. Das kann wirklich sehr riskant sein für manche Menschen, auch wenn es ihnen nicht bewusst ist. Und deswegen, also sprechen wir auch in unseren Ausbildungen ganz viel darüber, also BOP ist nicht nur eine Haltung, die wir einnehmen gegenüber Kindern, sondern auch gegenüber anderen, also Mitarbeitenden, also Kolleginnen, Kollegen, dass wir ganz viel Mitgefühl auch brauchen und Einfühlungsvermögen, um auch Veränderungen zu bewirken. Ne? Weil dann kann natürlich auch schnell sowas passieren wie, da hast du wieder Sprachgewalt benutzt oder sowas, ne? Also so ein Verurteilen, so ein ganz schnelles, ich weiß es besser, ne? Also soll das auf keinen Fall bewirken, dass wir uns jetzt irgendwie da über andere erheben, auch wenn wir vielleicht mehr wissen oder vermeintlich mehr wissen. In dem Zusammenhang wissen wir ja auch nicht, ob das wirklich so ist. Und dass wir da auch ein Mitgefühl für die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen der Kolleginnen und Kollegen haben, um sie da mitzunehmen. Und besonders, wenn sie so im Widerstand sind, können wir davon ausgehen, dass da schmerzhafte Erfahrungen sind, die auch mit Scham einhergehen. Und Scham ist wirklich so ein starkes Gefühl, was einen wirklich auch eine innere Selbstzerstörung bewirken kann, wenn ich mich so sehr abwerten muss dann, weil ich das Gefühl habe, ich habe alles falsch gemacht. Das heißt, es braucht ganz viel Fingerspitzengefühl, ganz viel Einfühlung und gleichzeitig eine unglaubliche Klarheit. Also wir sprechen bei Veränderungsprozessen immer davon, dass wir ganz viel Einfühlung brauchen und eine Klarheit, weil was natürlich, also wo ich auch unbedingt sehr klar sein möchte, ist, dass wenn wir Personen im Team haben, die immer wieder verletzendes Verhalten zeigen, die immer wieder im gelben Bereich, wenn wir jetzt in diesen Ampeln sprechen, in diesem, das können wir eigentlich nicht so mittragen. Roter Bereich ist sowieso Alarm angesagt, ne, wenn wirklich Fixierungen, Zwang oder sonstiges zu beobachten ist. Aber wenn wir eben auch immer wieder hören, dass die Sprache verletzend ist und so weiter, dann können wir und sollten wir da nicht wegschauen, sondern das muss dann auch, da brauchen wir, wir brauchen eine Einfühlung und ein starkes Verständnis. Nur wenn die Person immer im Widerstand ist und die Kinder, also das Wohl der Kinder dann nicht gewährleistet sein kann, dann müssen wir auch sehr klar sein und Abmahnungen aussprechen, Vereinbarungen treffen, die unterzeichnet werden. Und wenn keine Reflexionsbereitschaft zu erkennen ist über eine Zeit, dass dann auch sich wirklich getrennt werden muss von der Fachkraft.
Das heißt, ich frage jetzt einfach mal ganz provokant, wenn du gewaltvolles Verhalten, grenzüberschreitendes Verhalten wahrnimmst, was ja bedeutet, es wird immer über Bedürfnisse hinweggegangen,
ja, über Grenzen,
würdest du auch immer es als gewaltvolles Verhalten und grenzüberschreitendes Verhalten bezeichnen, auch im Wording, oder würdest du andere Formulierungen verwenden?
Du meinst jetzt in einem direkten Gespräch, was dann stattfindet?
Genau.
Nee, also das muss nicht sein. Wir können im direkten Gespräch, wäre ich immer dafür, die Situation zu beschreiben. Also, dass wir in der beschreibenden Art bleiben. Vorhin habe ich dich beobachtet und da hast du das und das gesagt und das Kind saß dann so in der Ecke und war bedrückt und das durfte dann sein Spielzeug nicht mehr oder musste sein Spielzeug dann in die Garderobe bringen, obwohl es sichtlich traurig war und so weiter. Und dann, da wäre ich eher in einem offenen Dialog, also in einem offenen Gespräch von wie ging es dir denn dabei? Also warum war dir das so wichtig? Also wir müssen hier einen Unterschied machen zwischen meiner eigenen Einstellung, meinem eigenen, wie ich eine Haltung einnehme von Einfühlung und wie ich auch in mir klar bin, also dass ich auch eine Klarheit gewinne über Fachwissen, welches Verhalten in Ordnung ist und welches nicht. Ja, und da benennen wir das und sollten wir auch benennen als verletzendes Verhalten oder als vielleicht auch an manchen Stellen gewaltvolles Verhalten, als verletzendes Verhalten. Das ist etwas, was ich ziemlich wichtig finde im Fachwissen, das sich so anzueignen, um genau das einschätzen zu können und eine innere Klarheit zu haben. Das steht aber auf einem anderen Papier oder ist in mir als Haltung, als das Gespräch, was ich dann führe. Also das Gespräch, das ist wiederum, da habe ich ja trotzdem die Haltung. Ja, also da habe ich die Haltung von, ich verurteile dich nicht, ich weiß, du gibst immer dein Bestes, ne? Das ist ja die BOP. Ich gehe immer davon aus, dass jeder Mensch immer sein Bestes gibt, dass jeder Mensch immer nur aus seinen eigenen Bedürfnissen handelt und das, was er biografisch auch kann. Und da habe ich eine Haltung von unglaublichem Mitgefühl und gleichzeitig habe ich die Haltung von, das ist verletzend gewesen. So. Und was ich dann sage, ist dann aber einfach nochmal anders. Da, finde ich, sollten wir erstmal mit einem Interesse reingehen von, wie ging es dir dabei, was ist da passiert. Und da entscheidet sich ja auch ganz stark, wie das weiter verläuft. Wenn die Person dann sagt, oh ja, boah, mir ist es direkt danach aufgefallen und ich dachte so, Gott, das geht gar nicht. Oder sagt die Person, ja, wieso? Also das Kind ist schon längere Zeit so unmöglich. Ja, also da kann dann schon auch gut rausgearbeitet werden und rausgefunden werden immer wieder, wie reflektionsbereit ist die Person. Und das finde ich einen ziemlich entscheidenden Faktor. Also wenn die Person zeigt, ich möchte dazulernen, ich möchte mich verändern und ja, und gerade ist das echt schwierig bei mir zu Hause und dann kann ich auch wieder dahin meine Klarheit mit reinbringen und sagen, weißt du, ich habe dafür ganz viel Verständnis. Und gleichzeitig sind wir hier für das Wohl der Kinder zuständig. Wie schaffen wir das, dass das gewährleistet ist? Kannst du dann jemanden holen? Oder dann können wir auch in Lösungen gehen. Aber das Entscheidende ist wirklich, mit welcher inneren Haltung trete ich der Person gegenüber? Mache ich das mit so einem erhobenen Zeigefinger? Oder mache ich das mit einem Wohlwollen und einer gleichzeitigen Klarheit, dass das etwas ist, was wir jetzt auch trotzdem nicht weiter mittragen können, weil wir für das Wohl der Kinder zuständig sind?
Ja, ich finde das eine total wichtige Einschätzung, die du gerade vorgenommen hast, weil ich denke, und da fühle ich mich gerade selbst ein bisschen ertappt, vor allem wenn das Thema Kinderschutz ja einem sehr, sehr wichtig ist und man da einen sehr hohen moralischen und werteorientierten Anteil hat, sehr schnell zum Schutz der Kinder ja eben genau das sagt, so hey, stopp, das war jetzt gewaltvoll, das war eine Grenzüberschreitung. Und jetzt, so wie du es nochmal gesagt hast, natürlich ist das die Keule vorm Kopf. So, was nicht heißt, dass man sich nicht schützend vor Kinder stellen soll, wenn die Situation das erfordert. Ich denke aber auch, dass wenn BOP anfängt, implementiert zu werden, dass, sage ich mal, diese klassischen Killerphrasen und Mythen um die Ecke geschlagen kommen. Also ich würde einfach sagen, lass uns mal jetzt noch drei Mythen mal so rauspacken. Und dann gehen wir in den Praxiskompakt-Teil, weil du hast ja auch nochmal so 3 bis 5 Praxistipps für die Zuschauerinnen und Zuhörer mitgebracht, damit BOP sofort Anwendung finden kann und jetzt nicht, nicht hier großes Hexenwerk ist.
Ja, darf ich ganz kurz nochmal was zu dem ansprechen, in der Praxis sagen, wenn Verletzungsverhalten auftaucht, das ist mir gerade doch nochmal kurz wichtig, und zwar, wenn wir verletzendes Verhalten beobachten im Alltag, eine Fachkraft, dann ist das total legitim zu sagen, stopp. Mhm. Weil, wenn wir uns unter adultistischen Gesichtspunkten das anschauen, das machen wir mit Kindern ständig. Also mit Kindern sagen wir ständig, stopp.
Ja.
Das ist ein Verhalten, das möchte ich nicht, weil mir ist der und der Wert wichtig, dieser Umgang. Guck mal, was kannst du stattdessen tun? So, und genau das Gleiche dürfen wir natürlich und sollten wir auch im Team machen, dass wir sagen, du stopp, ich übernehme mal.
Ja.
Ja, weil das ist unglaublich wichtig, dass wir das auch uns trauen, vor den Kindern zu tun, weil sonst bleiben die Kinder mit diesem Gefühl alleine.
Ja. Ja,
also sonst bleiben die Kinder mit dem Gefühl alleine, irgendwas stimmt hier nicht, aber anscheinend finden es alle Erwachsenen okay. So, und das ist ziemlich wichtig, dass wir da uns, wir müssen nicht sagen, das ist Gewalt, das ist Grenzverletzung, sondern wir können einfach sagen, stopp, das passt hier so nicht, geh du mal kurz einen Kaffee trinken oder, ne, da muss natürlich, da sind wir jetzt wieder bei vielen neuen Themen, Fehlerkultur und so weiter, aber genau, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass direkt dann vor Ort auch mit einem Stopp und einem Einschreiten ja auf jeden Fall zu leben.
Absolut. Ja, und da gehört natürlich, wie du gesagt hast, ne, eine Fehlerkultur, da gehört viel Vertrauen im Team dazu, da gehört eine gemeinsame Haltung, ein Verständnis darüber, dass nicht die Person angegriffen wird, sondern das Verhalten angesprochen wird, dass beides tatsächlich an der Stelle losgekoppelt voneinander betrachtet werden darf in der Situation. Also da sind wirklich viele Punkte und das ist ja immer wieder spannend zu sehen, was das eigentlich dann mit den Leuten macht. Wenn du so quasi von BOP redest, was sind denn so die gängigsten, diese drei gängigsten Mythen, die du, die dir begegnen?
Ja, ist ganz lustig. Wir haben vorgestern den Abschluss der BOP-Fachkraftausbildung wieder gehabt und da sprechen wir genau darüber, was sind denn so, was sind die gängigsten Abwehrsätze, die man so hört. Und einer ist auf jeden Fall, die Kinder kriegen dann keine Grenzen oder sowas. Also oder die haben dann, oder also ich weiß gar nicht genau, wie das dann gesagt wird. Also die sind dann, ist dann laissez-faire, ist dann grenzenlos oder sowas. Mhm. Ne? Das ist auf jeden Fall der eine Mythos. Der zweite Mythos ist, ja, siehst du, das ist schon der Hauptmythos. Was kennst du denn für Mythen?
Genau, also das, was mir sonst ist, so, ja, dann müssen wir ja alles, was die Kinder gerade wollen oder alle wünschen, erfüllen.
Genau, ja, dann geht es jetzt nur nach dem Willen der Kinder, so, oder, ne? Also dann, genau, müssen wir jetzt alle Wünsche den Kindern erfüllen, ja? Das ist auch immer einer, genau. Was haben wir noch?
Genau, und ansonsten ist es ja für viele dieser Paradigmenwechsel, der ja quasi im Kopf stattfinden muss und in der Haltung und dann in der Umsetzung, wird als große Belastung für pädagogische Fachkräfte gesehen. Also das ist mehr
Arbeit. Genau, das sollen wir jetzt auch noch machen, so, ne?
Richtig.
Also so, ja, ja. Ja, genau. Und soll ich die jetzt so ein bisschen?
Ja, total gerne. Also lass uns da mal so vielleicht in ein paar Sätzen, ich weiß, ein paar Sätze ist immer knackig für solche komplexen Themen, aber so lass uns mit dem ersten, der dir ja wirklich so am gängigsten begegnet, von wegen BOP, wer laissez-faire verwöhnen, so die Kinder lernen keine Grenzen mehr, also so Hashtag Anarchie.
Ja, genau. Ja, das macht auch vielen Angst, ne? Also ich glaube, weil wir vorhin auch über Widerstände gesprochen haben, viele verbinden damit sehr schnell auch einen Kontrollverlust irgendwie. Also, dass sie, ne, also so, das ist so ein bisschen wie mit dem Thema Partizipation und Macht abgeben. Das macht vielen Erwachsenen total Angst, weil sie dann das Gefühl haben, genau, dann tanzen die auf den Tischen und hören gar nicht mehr und so. Lernen die Kinder keine Grenzen kennen. Wenn wir jetzt unsere BOP anschauen, dann ist das so, dass wir vier Grundpfeiler haben. Und diese vier Grundpfeiler, da geht es erstmal um die Bedürfnisse natürlich. Mhm. Welche Bedürfnisse gibt es? Und wir sagen immer, wir handeln rein aus diesen Bedürfnissen heraus. Dann gibt es den Grundpfeiler der Gefühle. Da haben wir auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also wir haben bei Kindern sehr viel Gefühl immer wieder da, ne? Weil die von der neurobiologischen Entwicklung einfach das limbische System da am besten ausgebildet ist. Das ist einfach alles Gefühl eigentlich die ganze Zeit. So, und da entwickeln die auch ganz viel so emotionale Kompetenz. Also deswegen ist das auch ein wichtiger Grundpfeiler. Dann gibt es den Grundpfeiler der Grenzen. Den wir definiert haben, und das Selbst-Ich. Das Selbst-Ich ist dieser biografische Anteil, den wir jetzt schon ein paar Mal besprochen haben, der immer reinwirkt in unsere Interaktion. Und genau, wir beschäftigen uns sehr viel mit dem Thema Grenzen. Ja? Also welche Grenzen gibt es überhaupt? Wer hat welche Grenzen? Und letztlich auch, wenn wir in Interaktion sind, dass es immer darum geht, Grenzen zu achten. Also sozusagen deine Grenze, meine Grenze, wo ist die, wo hört die auf, wo fängt die an? Und dabei geht es aber halt immer wieder auch darum, die Grenzen des Kindes und die Grenzen, auch meine eigenen Grenzen. Und da sind wir dann natürlich wieder bei einem sehr, ja, bei einer Persönlichkeitsentwicklung, die ich vielleicht auch vollziehen muss, um zu wissen überhaupt, wo ist denn meine Grenze? Was will ich denn eigentlich auch gar nicht? Ne? Also wir fragen immer bei den verschiedenen Grundpfeilern bestimmte Fragen. Also bei den Bedürfnissen ist immer die Frage, was brauchst du und was brauche ich? Mhm. Bei den Gefühlen ist immer die Frage, was fühlst du und was fühle ich? Mhm. Und bei den Grenzen ist die Frage, was willst du nicht und was will ich nicht? So. Mhm. Und das ist auch immer wichtig, dass es mit einem großen Und verbunden ist. Also du und ich. Na, also ich möchte bestimmte Dinge auch einfach nicht, ne? Also, und die darf ich mit in die Beziehung mit reinbringen, ne? Also BOP heißt ja immer weg von der Erziehung hin zur Beziehung. Also das heißt, wir sind aufeinander bezogen. Du hast eine Grenze und ich habe eine Grenze. Und wie kommen wir da zusammen? Ne? Und dann darf ich auch sagen, sowas wie, ich möchte jetzt, dass wir ruhiger sind, weil ich sehe einfach, dass die Lia sich schon die Ohren zuhält und mir ist es ehrlich gesagt auch zu laut. Dann bin ich dabei, die Grenzen von Lia zu benennen. Ich benenne meine Grenzen. Ob die Kinder das dann direkt umsetzen, ist dann die nächste Frage. Aber zumindest habe ich das dann kommuniziert, ne? Das ist für ein menschliches Lernen, also ein Miteinanderlernen, unglaublich wichtig. Und das ist auf keinen Fall laissez-faire, weil, also wir sagen immer, autoritär ist eigentlich die Macht der Erwachsenen. Also das heißt, die Erwachsenen bestimmen alles. Laissez-faire oder anti-autoritär oder wie auch immer man es nennen mag, ist, die Kinder bestimmen alles und dürften jetzt einfach halt laut sein. So. Und dabei werden halt massiv Grenzen überschritten von anderen Kindern, von Fachkräften, von, ne, und dann sagt man aber halt nichts zum Beispiel. Und bedürfnisorientiert oder wie es in der Erziehungsstilforschung ja heißt, ist dann autoritativ oder demokratisch oder wie auch immer. Also da lässt sich die BO einordnen, die BOP. Dann ist es ein auf Augenhöhe mit und, also du und ich. Schau mal, die Lia hat eine Grenze, die hat eine Grenze und ich auch. So, und ihr wollt Spaß haben. Blöd. was machen wir denn jetzt? So, ne? Und dann braucht es natürlich auch die Führung von uns Erwachsenen, dass wir haben die Verantwortung dafür, dass diese Grenzen eingehalten werden. Das schaffen die Kinder nicht alleine. Das wäre auch laissez-faire, wenn ich das den Kindern überlasse, wie sie das dann regeln. Nein, in der Bedürfnisorientierung sprechen wir ganz klar von der Verantwortung der Erwachsenen für die Gefühle, Bedürfnisse, Grenzen der, also aller Beteiligten eigentlich, also der Kinder, die im Raum sind, aller Kinder, die im Raum sind und meine eigenen. Und das ist natürlich schon auch, das kann auch schon sich erstmal überfordernd anfühlen. Da sind wir beim Mythos 3. Ich springe mal vielleicht direkt zu Mythos 3, dass es eine Überforderung darstellt. Das ist auch häufig ein Mythos, dass wir das dann alles erfüllen müssen. Also, dass wir alles sozusagen, ich muss jederzeit, das ist ja eine massive Überforderung, wenn ich mir das mal vorstelle, in einer Kindergruppe alle Bedürfnisse immer richtig sehen und richtig interpretieren und richtig beantworten. Das ist ja, das ist gar nicht möglich, das ist total utopisch. Also, das ist auch verständlicherweise löst das so eine totale Überforderung aus, wenn ich das denke, dass das bedürfnisorientiert ist, ne? Und das ist es eben nicht. Es geht erstmal immer darum, das zu beschreiben, was da ist. Also wir sagen immer, es geht nicht darum, Dinge zu erfüllen und zu garantieren, also Gefühle, also so Bedürfnisse zu garantieren, sondern erstmal zu beschreiben, was da ist. Schau mal, die Lia hat die Grenze und die Mia hat die Grenze und ich habe auch die Grenze und wir wünschen uns das alle leiser. Und ihr habt hier so einen Riesenspaß, ne? Also es macht so Spaß, den Löffel auf den Tisch zu hauen. So, stopp, ich bin hier verantwortlich für die Grenze von Lia, ne? Also das würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist die Haltung.
Ja, klar.
So, stopp, das geht nicht, ich möchte, dass hier ruhiger ist. Was macht ihr? Könnt ihr vielleicht in den Nachbarraum gehen oder was weiß ich, ne? Also dann könnte man Kompromisse sich überlegen und nicht nur eine Einschränkung. Genau, und wir sagen immer gerne diesen Spruch, Bedürfnis gesehen ist halb erfüllt. Also das heißt, es geht letztlich gar nicht darum, dass wir immer alles erfüllen oder garantieren, sondern dass wir, das steht auch in unserer Definition so drin, bedürfnisorientiert heißt, Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen zu sehen und zu respektieren. Und nicht zu garantieren, also zu erfüllen jederzeit. Ne? Das ist ein Unterschied, weil wenn wir Gefühle sehen, wenn wir das benennen, was das Bedürfnis gerade ist, Spaß haben und so, ich sehe dich damit, dann ist das entscheidende Bedürfnis eigentlich, was damit erfüllt wird. Nämlich, so hat es ja Marshall Rosenberg immer gesagt, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, unser Hauptbedürfnis ist eigentlich gesehen werden. Gesehen werden und gehört werden mit dem, was wir empfinden, was in unserem Organismus los ist. Und das wollen wir, dass wir damit gesehen werden. Und die meisten denken, dass es immer um die Lösung geht. Aber es geht meistens gar nicht um die Lösung an sich, sondern eher um das Beschreiben. Also wir benennen das in der Definition die Beschreibung des Seins im Jetzt. Das hört sich ein bisschen esoterisch an, aber es ist so, das heißt, das, was jetzt gerade ist, in Worte zu fassen. Ja. Und eben nicht nur auf der Verhaltensebene, sondern auf der Gefühlsebene. Was für Gefühle sind hier gerade so da? Was braucht denn hier jeder Einzelne? Und manchmal geht das auch nicht so zusammen. Ja? Und dann wieder mit sich selber verbunden zu sein und zu spüren. Und deswegen sind auch, also in unserer Fachkraftausbildung sind viele dann echt danach, nach der Ausbildung, sagen die immer, boah, das hätte ich echt nicht gedacht, das hat mich total gekickt, weil das so, das ist einfach eine Persönlichkeitsentwicklung, die ich da durchmache, weil ich natürlich auch lerne, mit mir selber in Kontakt zu sein und zu spüren, jetzt bin ich halt auch überfordert. Ja, und das auch anzuerkennen. Ja, also, und aus dieser Überforderung, die so anzunehmen, in eine Akzeptanz zu gehen, ist ja auch ein wesentliches Merkmal von Resilienz, dass ich sozusagen diese unangenehmen Gefühle halten kann, also halten und akzeptieren kann, die sind gerade da und nicht sozusagen überkompensiere oder dann so Schnellschüsse daraus, so Impulse generiere, die dann verletzend sind, zum Beispiel, weil ich das nicht aushalten kann. Und dann sind wir wiederum, also wir können jetzt immer weitergehen, dann sind wir bei der Selbstregulation der Fachkräfte. Oh ja. Ne? Und das ist halt auch dann ein total großer Punkt. Das heißt, im Grunde ist BO nicht mehr oder zusätzlich oder sowas, sondern es ist eigentlich immer, wir sagen immer, eigentlich ist es ein Schritt zurück. Also wir gehen nicht noch einen Schritt vor und machen noch was drauf, sondern wir gehen wie so einen Schritt zurück. Und wenn wir eine anstrengende Situation haben, erstmal wie so Schritt zurück, durchatmen. Ja. So, was ist hier? Ich bin präsent. Ich muss jetzt erstmal vielleicht gar nicht so viel machen. Vielleicht halte ich meine Hand dazwischen, dass die Kinder sich nicht schlagen. So, ich bin jetzt gerade da und bin nur in der Annahme. Also das heißt, ne, in der Präsenz, aber das ist auch super schwer schon, ja. Also, und genau, im Grunde geht es gar nicht so sehr darum, noch mehr zu tun, sondern stetig an meiner Haltung zu arbeiten, so dass ich in einem bestimmten Moment mit einer anderen Haltung auch da reingehe. Und vielleicht auch mit Tools wie dem Ja-Mantra, da ganz andere Verbindungen dann letztlich aufbauen kann und vielleicht auch andere Dinge sage, die aber nicht länger dauern oder so. Ich finde immer, wenn wir die Kinder, das ist immer so ein Trugschluss, wenn man sagt, oh, dafür habe ich keine Zeit oder sowas. Wenn ich aber wenn ich das Kind nicht reguliere, was meine Hauptaufgabe ist in dem Moment, dann habe ich den ganzen Tag ein unreguliertes Kind. Und das ist einfach viel anstrengender. Also, ja. Als wenn ich mir wenn ich mir das überlege, ich nehme mir vielleicht 5 Minuten und bin in der Präsenz und bin im Spiegeln und bin im Benennen und das Kind fühlt sich gehört und gesehen, kann nicken, kann Ja sagen, das Ja-Mantra, das Gehirn ist im Ja-Modus und ist wieder in Verbindung 5 Minuten gegenüber mehrere Stunden, wo das Kind einfach wahnsinnig dysreguliert ist. Und das, ja, kann man sich jetzt entscheiden. Nee, kann man sich nicht entscheiden, weil es einfach zum professionellen Handeln gehört, da die Kinder auch zu regulieren.
Und ich finde, BO setzt, verschiebt, finde ich, so den Fokus in der Begleitung von Kindern zu etwas sehr Essentiellem. Du hast ja gesagt, diesen Schritt zurückgehen. Und ich finde, wir sind ja in einer sehr leistungsbezogenen Gesellschaft, wo Angebote funktionieren, Projekte so einen unglaublich hohen Stellenwert haben, was ja auch in der Ausbildung sehr stark forciert wird oder mit Anerkennungsjahr, du musst ein Projekt machen, das entscheidet dann darüber, wie du in der Praxis bist. Und genau das ja eigentlich ist, was ich mir ja auch immer wünsche, ist so, hey, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, scheiß doch mal auf Angebote und Projekte, geht doch einfach in Beziehung mit den Kindern. Und das Freispiel hat sowieso eine viel größere Bedeutung als Angebote und Projekte dürfen sein und sollen auch stattfinden. Mhm. Aber die Frage ist ja immer, zu welchem Preis? Mhm. Und dort geht es eben dann oft nicht um die Bedürfnisse der Kinder, um die Interessen der Kinder, sondern es wird übergestülpt. Oh, es ist Herbst, jetzt machen wir alle Igel. So, ne, der Klassiker oder Weihnachten, wir machen jetzt alle Weihnachtsmänner und so weiter. Und ich finde das eigentlich total schön. Also es hört sich klar erstmal unglaublich viel an. Das bedeutet viel Auseinandersetzung mit mir selbst. Ja. Und das ist, glaube ich, die größte Hürde, die man haben kann, wenn man sich nicht darauf einlassen möchte, weil rein der wissenschaftliche Konsens, wie du ja gesagt hast, der ist ja da. Das ist ja genau das, was Kinder brauchen, was Kindergehirne brauchen, was Beziehungen brauchen, um zu wachsen, um zu lernen, um überhaupt Bereitschaft zu haben, auch mal Kompromisse einzugehen und Aushandlungsprozesse zu gestalten. Weil natürlich ist BO, und so habe ich es einfach auch verstanden, es geht nicht um die, und das hast du ja auch gesagt, um die ständige Erfüllung meiner Wünsche und Bedürfnisse, weil dann bin ich natürlich sehr nur bei mir und ich lerne gar nicht, es ist gut, wenn ich meine Bedürfnisse kenne, aber ich muss ja auch lernen, in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft zu lernen, auch Bedürfnisse und Grenzen von anderen wahrzunehmen, zu verstehen, zu akzeptieren und dann eben dieses Kompromissverhalten auch zu lernen und zu sagen, okay, Bedürfnisse mal ein Bedürfnis Nachschub zu leisten und zu sagen, ich stelle mein Bedürfnis jetzt zurück, klar.
Ja, genau, total. Ja, total. Genau, das findet dann automatisch statt, ne? Und also die BOP stellt die sozial-emotionale Lernen in den Fokus. Und das ist einfach auch nachgewiesen, dass das das Entscheidende ist, was wir jetzt brauchen als Menschen. Ja, also die ganze KI, die Roboter, die werden so viel übernehmen jetzt. Und das, was uns jetzt zusammenhält am Ende als Gesellschaft, ist, dass wir friedvoll miteinander interagieren können, dass wir gut miteinander leben können. Und das ist genau das, was die Kinder dabei lernen. Weil, ne, manche haben ja auch Angst, BO führt zu Egoismus. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich sozusagen genau immer im Spüren und im Handeln und im Aushandeln bin, also wir nennen es auch gerne Bedürfnistanz, das ist ja nichts Starres, sondern das ist so ein, ihr klopft jetzt hier drauf, das stört die, was machen wir denn jetzt? Und dann sind wir in so einem ständigen Aushandeln, wo es gar nicht unbedingt darum geht, was passiert dann, sondern eher um dieses Einfühlungsvermögen zu stärken von, schau mal, das tut ihr weh und guck mal, sie möchte das gar nicht und schau mal, oh, sie ist jetzt traurig oder er ist jetzt traurig. Das halten wir jetzt erstmal so und wir sind da und was können wir denn machen? Und ne, also das ist genau das Lernen, was letztlich einfühlsame Menschen hervorbringt, hört sich so komisch an, aber was unterstützt, ne, unterstützt genau, die genau eben nicht zu Egoisten werden, sondern die ein ziemlich gutes Gespür dafür haben. Es gibt auch Grenzen von anderen. Wie kann ich die achten, ohne meine eigenen Grenzen zu übergehen? Wie kriege ich das zusammen? Wie kann ich wie viele Menschen gibt es? Und ich würde jetzt mal sehr pauschalisierend sagen, viele Frauen können das nicht. Wirklich ihre Bedürfnisse in Worte fassen, zu sagen, das brauche ich und dafür bitte ich mir die und die Unterstützung oder was auch immer, sondern so dieses, ja, es muss halt der andere merken. So, ne? Also wahrscheinlich vielleicht auch viele männlich gelesene Personen, aber so dieses, Das können viele Erwachsene nicht. Die wissen nicht, was fühlen sie eigentlich gerade, ne? Wenn man sie fragt, wie geht's dir? Ja, gut, schlecht, so. Also viele können gar nicht sagen, was ist denn der Gefühlscocktail, der gerade in mir ist? Ja. Ne? Also das ist ja manchmal so ein Wirrwarr, die können das gar nicht sortieren. Also, ne? Oder viele wissen auch gar nicht, was brauche ich eigentlich gerade? Ich bin einfach nur grantig drauf, aber eigentlich ist gar nicht klar, was ist denn hier, ne? Also, und das ist halt unsere Vision, ne? Dass, wenn wir das in der Kita schon üben können, mit Kindern, dass zumindest haben wir die Vision, dass das dann tatsächlich irgendwie bessere Erwachsene werden. Das ist zumindest unser Wunsch.
Eine sehr schöne Vision, die ja schon fast quasi den Endappell mit einschließt. Und ich finde, du hast es ja einfach nochmal gesagt, das Sozial-Emotionale vor allem, ich nehme das Unwort in den Mund, nach der Pandemie haben wir ja festgestellt, dass vor allem Kinder, die wieder in Kita oder in Schule gekommen sind, unglaubliche Herausforderungen vor allem im sozial-emotionalen Bereich haben. Ja. Und das ja von Lehrkräften, Fachkräften, pädagogischen Fachkräften einfach stark moniert wird und immer wieder als größte Herausforderung gesehen wird. Ja. Und dann aber genau dieser Switch von, wir können es ja aber auch anders machen und genau dem entgegenwirken und quasi eher förderlich fürs sozial-emotionale Verhalten. Und ich glaube, dass es auch ein Stück weit dazu führt, die Kinder mehr krisenfest hinzubekommen, als einfach nur zu sagen, du musst das jetzt alles machen. Weil unsere Zeiten sind einfach gerade sehr krisenbehaftet und die Zukunft sieht gerade, ich will jetzt nicht pessimistisch sein, aber sie sieht jetzt nicht unbedingt rosiger aus. Das heißt, wir werden in einen sehr stark resilienzfordernden gesellschaftlichen Umfeld aufwachsen. Und ich glaube, sich da selbst seiner eigenen bewusst zu sein und zu wissen, wie geht es mir gerade, was brauche ich, aber oh, was ist denn gerade trotz zeitgleich, ne, also auch die Gleichzeitigkeit der Dinge zeitgleich, ja, weil genau. Ich mich gerade ärgere, sehe ich gerade, okay, der Person geht es auch nicht gut und wie kriegen wir das hin, in einem guten Austausch und Aushandlungsprozess zu gehen, wo keiner verloren geht. Und dann wird es wieder Momente im Leben geben, wo mein Bedürfnis gerade mehr Platz hat, als das vielleicht von meinem Gegenüber. Und genau umgekehrt, dass ich mich mal mehr zurücknehme und dafür dann mein Gegenüber mehr Raum dafür bekommt. Und ich glaube, das ist etwas, was Gesellschaft heutzutage, vor allem in Deutschland, aber ich glaube auch weltweit gut gebrauchen kann. Total, bevor wir jetzt hier schon so ein bisschen in so die Abschlussstimmung kommen, Lea, lass uns wirklich, wir haben das ja jetzt, die Mythen dann doch, oder hast du sehr ausführlich nochmal beleuchtet, was ich total gut finde. Jetzt lass uns nochmal in den Praxiskompaktteil gehen. Also 3 bis 5 Praxistipps zum Thema BO, die angehende Fachkräfte, frisch im Beruf stehende Fachkräfte oder grundsätzlich alle, die gerade zuhören, eigentlich sofort umsetzen können und eigentlich dabei helfen, bedürfnisorientiert zu begleiten.
Ja. Ja, also das ist vor allem, sind das innere Sätze, die ich mitnehmen kann, die meine Haltung beeinflussen. Also indem ich zum Beispiel in die Praxis gehe und dort ein Kind vor mir habe, was ich nicht verstehe oder wo ich selber total überfordert bin und denke, boah, wieso schreit es so oder wieso haut es jetzt oder was auch immer, dass ich mir dann bestimmte Sätze in meinem Kopf bereitlegen kann. Das sind die Grundsätze der BOP und ich finde, die machen einfach sehr, sehr viel aus, indem ich grundlegend davon ausgehe, dass jedes Verhalten immer einen Sinn hat und immer der Versuch ist, sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Das heißt, innerlich die Haltung einzunehmen, es gibt kein Verhalten, was das Kind tut, um mich zu provozieren, um mich zu ärgern, um mich zu testen oder sowas, sondern es ist immer ein Notsignal, eine Überforderung. Es ist immer, also es hat jedes Verhalten, wie es gezeigt wird, hat immer Sinn, auch wenn ich es nicht verstehe. So. Und das ist erstmal ziemlich wichtig, um in so eine annehmende Haltung zu kommen. Mhm. Und das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Und da gibt es weitere Grundsätze. Zum Beispiel, jedes Gefühl darf sein. Mhm. Klingt so einfach, ist es aber nicht. Und da finde ich auch wichtig zu sagen, wenn wir sagen, jedes Gefühl darf sein, heißt das nicht, dass jedes Verhalten sein darf. Also ich kann sagen, boah, bist du wütend, du bist so sauer, stopp, der Stuhl bleibt stehen.
Ja.
Ne? Also das ist ziemlich wichtig, dass ein Gefühl nicht abgesprochen wird, dass ein Gefühl Raum haben darf, dass wir es annehmen und sagen, ja, du bist wütend, du ärgerst dich, zu Recht, das darf sein. Und gleichzeitig bin ich hier zum Schutz da und stopp.
Ja.
Ne? Also das kann in einer Gleichzeitigkeit vorhanden sein. Dass das Kind merkt, nee, ich bin nicht abgelehnt als Mensch, sondern in dem Moment ist da jemand, der die Verantwortung übernimmt und hier schaut, dass auch die Grenzen wieder aller gewahrt werden.
Ja.
Ne? Das wäre vielleicht so der zweite. Ich finde, der dritte Grundsatz ist auch, wenn ihr den mit dem auch schon in die Praxis geht, ich finde, der hilft auch unglaublich. Jeder Mensch zeigt immer die beste Strategie, die er hat, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Kind sehe, das ist ein bisschen ähnlich wie mit dem, jedes Verhalten hat einen Sinn. Aber es gibt halt einen Unterschied zwischen Bedürfnissen, die wir haben und Strategien, die wir verwenden, um sie uns zu erfüllen. Also und wenn wir aber davon ausgehen, dass sozusagen jede Strategie die sinnvollste ist, die ein Kind nutzen kann oder auch Eltern, dann kann ich auch sehr stark in die Annahme gehen. Also wenn ich jetzt sage, ein Kind schmeißt immer Bauklötze auf eine Kindergruppe, dann kann ich in ein, oh, er schon wieder und irgendwie immer das gleiche Kind oder solche Gedanken kommen oder ist ja unmöglich, der ist ja auch nicht erzogen. Oder ich kann sagen, okay, also da ist irgendein Bedürfnis dahinter und das Kind, das ist gerade die beste Strategie, die es anwenden kann. Für was ist das denn eine Strategie? Ne? Zum Beispiel, das Kind möchte mitspielen und weiß gerade nicht, wie es das machen soll. So, ja. Also das heißt, dieser Gedanke, der hilft mir auch unglaublich doll.
Ja, und zeigt auch, schön, wenn ich da gerade kurz den Gedankenfluss finde, ich zeigt aber auch einmal nochmal so ein Bewusstsein zu sagen, alles klar, das Kind hat vielleicht aber auch gerade keine andere Strategie, um sein Bedürfnis zu erfüllen und bringt mich wieder in meine professionelle Verantwortung, dem Kind, mit dem Kind zusammen zu überlegen, welche Strategien könnte es stattdessen geben.
Ja, genau, genau. Und das sehe ich als eine Hauptaufgabe von pädagogischen Fachkräften, dass wir nicht Strategien verurteilen und gleichzeitig es als unsere Aufgabe sehen, liebevoll, zugewandt, immer wieder nicht zu sagen, was sie nicht machen sollen, sondern eher, wie sie es tun können. Ja. Also das hilft dem Kind nicht zu sagen, ja, hör auf damit, weil was soll es stattdessen machen? Ja, also das Beste wäre noch, im ironischen Sinne, jetzt geh auf die Garderobe, also irgendwelche Strafen verhängen, weil dann kann das Kind die Strategie nicht verändern. Ja. Also das heißt, es braucht eine sehr liebevoll, erst recht zugewandte, liebevolle pädagogische Fachkraft, die sich dem annimmt und sagt, stopp, ich möchte nicht, dass du die Bauklötze wirfst und ich sehe, du bist ganz verzweifelt, du weißt gerade gar nicht, wie du irgendwie hier mitspielen sollst. Ne? Und kann es sein, ne? Also Verzweiflung, ne? Was wären die Gefühle? So ein bisschen ratlos auch. Guck mal, wir können ja mal überlegen, wie wir das jetzt machen können. Vielleicht können wir fragen gehen. Magst du mal fragen gehen? Und wenn das Kind das auch nicht schafft, dann gehe ich eben fragen. Oder sowas. Ne? Also das heißt, und das ist gar nicht so einfach, oft für ein Verhalten, statt nur zu sagen, was es nicht machen soll, zu gucken, was können denn Alternativen sein? Und da auch wiederum nicht zu schnell in diese Lösung gehen, sondern eher auch wieder erstmal beschreiben, was da ist. Oh je, das ist ja auch ganz schön, ne? Also du weißt gar nicht, was du machen sollst jetzt, ne? Also eher zu beschreiben, wie ist die Gefühlslage? Wie geht's dem Kind? Und das ist super, super wichtig. Ja, dann natürlich kann ich das Ja-Mantra total empfehlen. Das ist für die meisten einfach ein Augenöffner. Ne? Also das Ja-Mantra, das ist eine Art Kommunikationsmethode, die auch nicht neu ist. Das ist einfach nur auch wieder so eine Art Zusammenfassung von verschiedenen Erkenntnissen. Da geht es darum, immer wieder Gefühle und Bedürfnisse von Kindern zu benennen und auch Grenzen, also die Grundpfeiler zu benennen, so dass das Kind mit Ja antworten kann. Und das ist eben auch neurobiologisch begründbar, weil wenn Menschen immer so nicken können oder so sagen, so wie so ein, als könnte das Gehirn das Erlebte verarbeiten und in ein bestimmtes Regal im Gehirn ablegen und könnte wie so ein Check machen. Also so ein, das ist Überforderung. Oder, ich bin hilflos. Ah, okay, Check. Ne? So.
So ein, das hat einen Namen. Ja,
ja genau. Oder, und dann, ich will mitspielen. Ah, okay. Ja, genau, ich will mitspielen. Es war mir jetzt nicht so bewusst, aber jetzt, ja, genau, stimmt. Mhm. So. Also das heißt, es geht, das ist ja Regulation darum geht es in der Emotionsregulation. Ne? Also was will mein Impuls eigentlich? Und das sich bewusst zu machen, und da kann einfach dieses Ja-Mantra helfen, um diesen Check hinzukriegen, des Organismus. Und wenn das Gehirn diesen Check machen kann und das Kind oder auch Eltern so nicken können, so ja, genau, ja, genau, ja, dann sind wir sozusagen nachweislich hirnorganisch wieder in einem System der Emotion, der sozialen Verbindung, also der Beziehung. Mhm. Dann können wir kooperieren, dann können wir mitmachen, dann können wir, dann sind wir überhaupt bereit, mitzumachen. Davor sind wir in dem Nein-Modus. Der Nein-Modus ist sozusagen Kampf, Flucht, Erstarrung, lass mich in Ruhe. Mhm. Ne? Ich hau ab, ich erstarre, ich reagiere nicht mehr. Da kann ich auch vom Kind keine Kooperation erwarten. Das heißt, ich muss erstmal andocken. Und da hilft eben dieses Ja-Mantra, dass ich dann sagen kann, ja, das ist, du weißt gerade gar nicht, was du machen sollst, ne? Und du willst eigentlich mitspielen, stimmt's? Ja, genau. Und so. Und ja, ich sehe das, dass du ganz ratlos bist, dass du gar nicht mehr weißt, wie das jetzt gehen soll. So. Und auch wenn das Kind klein ist, wenn das Kind 2 ist und es versteht nicht jedes Wort, es ist egal. Es wird trotzdem die Qualität davon, dieses Spiegeln, das ist ja lange erforscht, das ist ja nichts Neues, dieses Spiegeln von Gefühlen, das wird trotzdem eine Repräsentanz im Gehirn davon abbilden und das Wort damit verknüpfen, mit diesem Zustand. Also das ist super wichtig für die Emotionsregulation. Genau, dass ich Gefühle, Bedürfnisse, auch Grenzen, ne? Du stammst auf dem Boden und du hältst die Arme so zusammen und das zeigt eigentlich, du willst es nicht. Ne? Also ich kann auch Grenzen so benennen, dass das Kind so nicken kann und so. Ja. Und dieses Ja, das ist noch vielleicht zum Abschluss, das Ja zeigt sich nicht immer durch ein Ja, gesprochenes Ja, sondern das Ja zeigt sich durch ein, ich schaue dich jetzt plötzlich an, ich bin nicht mehr so verhärtet in meiner Körperstatur, ich werde plötzlich weich. Die Kinder fangen dann plötzlich auch an, viel zu erzählen. Ja, genau, weil ich wollte oder so und ich wollte auch mitspielen und die haben die Klötze und oder so. Also das ist auch ein Ja-Zeichen, wenn die dann wirklich einem ganz viel erzählen plötzlich. Und ein Nein-Zeichen ist wirklich, sie reagieren nicht, sie sind erstarrt, sie rennen weg, sie antworten nicht, dann fühlen sich die Kinder meistens nicht verstanden.
Ja, das ist so, da kommt mir das Bild eines Gartenschlauchs vor. So, der läuft und du den einfach in der Mitte knickst und das ist dann so dieser Zustand des Kindes und mit diesem Ja-Mantra löst du es und dann kommt alles nochmal raus.
Ja, genau. Und es ist dann einfach eine Verarbeitung. Also es geht um Verarbeiten letztlich, weil sonst ist es nicht verarbeitet und ein unverarbeiteter Eindruck oder eine unverarbeitete Wahrnehmung macht im Gehirn Stress.
Weil sie noch dauerhaft präsent ist, weil sie nicht abgeschlossen ist.
Ja. Sie ist nicht abgespeichert in den verschiedenen Ecken, wo sie hingehören, sondern die wabern da noch so rum. Und die brauchen jemanden, der das mit ihnen durchkaut, um das zu verarbeiten. Das ist ja was man auch in Therapien macht, dass man verarbeitet nochmal. Genau.
Ja, dann haben wir jetzt 4 habe ich mir notiert.
Ach so, ja. Also, brauchen wir noch eines?
Nee, wir brauchen nicht. Nein, ich finde, das sind schon sehr, sehr gute Praxistipps, die wahrscheinlich viele erstmal denken, wie soll mir das helfen? Also Ja-Mantra haben wir geklärt, habe ich schon vorab gesagt, dass das funktioniert, auf jeden Fall. Und ich fasse einfach noch mal ganz kurz zusammen. Also klar, du hast gesagt, so das Grobe sind diese inneren Sätze, die sich parat zu halten. Und der erste Grundsatz in der BOP ist einfach so, jedes Verhalten hat seinen Sinn, beziehungsweise das Prinzip des guten Grundes zu verinnerlichen. Auch da ist immer wieder, ja, aber wenn ein Kind haut, das ist doch kein guter Grund. Ja, das mag vielleicht im Verhalten, in der Bewertung sein, dass das Verhalten nicht das ist, was wir wollen. Aber für das Kind hat es einen Sinn, warum es das tut. Und es ist jetzt nicht, dass ich sage, oh, ich hau jetzt das Kind, weil ich will das und das tun. Das passiert ja unbewusst fürs Kind. Das muss man ja auch an der Stelle nochmal bemerken. Dann, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass eben jedes Gefühl darf sein, was nicht bedeutet, jedes Verhalten ist okay. Na, und das ist ja zum Beispiel bei meinem Sohn, mache ich das ja genauso. Wenn der wütend wird, dann, der schmeißt ja total gerne mit Sachen rum oder wird dann auch körperlich mir gegenüber, weil der völlig überfordert ist. Und dann sage ich so, hey, ich sehe, dass du wütend bist und du bist sauer, weil ich gerade Nein gesagt habe, dass es jetzt nicht nochmal eine Schoki gibt. Du hättest gerade total Lust. Und trotzdem möchte ich nicht, dass du mir haust. Du darfst wütend sein. Du kannst stampfen, du kannst machen, du kannst auch mal brüllen, wenn das hilft. Aber ich möchte nicht, dass du mir wehtust. So, und das ist, finde ich, ganz wichtig, auch im inneren Halten, in der inneren Haltung.
Und da spielt natürlich auch nochmal, wenn ich da kurz nochmal reintrete, da ist auch super wichtig, sich immer wieder entwicklungspsychologisch das Wissen vor Augen zu halten, dass zum Beispiel auch die Impulskontrolle einfach von Kindern im Kindergartenalter, ne, also wirklich von 1 bis 6, also wirklich Kita-Zeit komplett, da noch gar nicht, je nach Persönlichkeit, die Regulation und diese Impulskontrolle einfach gar nicht möglich ist, rein entwicklungspsychologisch. Ne? Also das heißt, auch wenn ich dann sage, du sollst mir nicht wehtun, wird das Kind das eventuell nicht morgen oder übermorgen abstellen können. Ne? Also dass wir da auch in so einer wohlwollenden Haltung bleiben von, das Kind kann das gerade nicht anders und wir dürfen im Vertrauen sein, dass das diese Hirnreife kommen wird. Ne? Also mein Sohn, der hat mich auch geschlagen, als er 4 war, immer wieder nach der Kita. Der war so erschöpft, dass er irgendwie auch nicht, also wenn ich gesagt habe, hau auf dem Kissen, das ging nicht. Er musste das mit mir in Beziehung machen. Ja, so. Ja. Das heißt, er brauchte mich, um ich weiß, viele finden das total bescheuert, aber ich sage dann immer, das ist wie eine Liebeserklärung für mich, wenn er das bei mir macht. Das heißt, da das auch zu sehen als ein, ich kann gerade nicht anders, das ist jetzt die einzige Möglichkeit und er ist jetzt 7 und er macht es nicht mehr. Also das heißt, da sollten wir auch im Vertrauen sein, dass diese Hirnreife einsetzen wird. Das ist so, ne, also wenn ich jetzt sage, jetzt du sollst mich jetzt nicht mehr hauen, weil es tut mir weh, dann ist das ein bisschen wie, wenn wir einem krabbelnden Kind sagen, lauf. Mhm. Ne, es geht einfach nicht. Es geht rein entwicklungspsychologisch, neurobiologisch nicht. So, und das mag ich einfach noch kurz dazu.
Nee, absolut, total wichtig. Nein, wichtiger Einschub. Und zeitgleich darf es ja immer wieder angesprochen werden, damit es natürlich in der Verarbeitung miteinander gekoppelt wird.
Ja, genau, dass das Hirn das auch nach und nach eben abspeichert. Und, aber es geht eben nicht von jetzt auf morgen. Ne? So.
Das geht bei gar nichts. Und es gibt einfach Dinge, die darf man 200.000 Mal sagen, bis die dann irgendwann umgesetzt werden. Und ich fand jetzt die Einordnung jetzt nochmal auf neurobiologischer und entwicklungspsychologischer Sicht nochmal total wichtig, dass es da einfach auch Fakten gibt, die biologisch bedingt sind. Da können wir so viel sagen, wie wir wollen. Es wird nicht sofort verändern. Und dieses Grundvertrauen zu haben, ist so wichtig, das auch nochmal hervorgehoben zu haben. Also danke, Lea. Das war eine gute, wichtige Ergänzung. Und Was jetzt für mich auch nochmal sehr spannend war, war der dritte Punkt so, jeder zeigt seine beste Strategie, die ihm gerade zur Verfügung steht, so, weil es vielleicht in der Vergangenheit zum Erfolg geführt hat, weil ich noch keine andere Strategie habe und mich natürlich als Fachkraft einfach sagt, okay, der versucht gerade ein Bedürfnis zu erfüllen und nutzt diese Strategie, warum auch immer jetzt erstmal, das ist ja egal, aber er nutzt sie, um irgendwie was zu erreichen. Und meine Aufgabe ist herauszufinden, was möchte dieses Kind damit erreichen und welche Alternativen kann ich ihm bieten und wie kommen wir da gemeinsam hin? So, und dann ist das wieder etwas, was nicht von jetzt auf gleich passieren wird, sondern auch ein Prozess, ein Entwicklungsprozess ist. Weil wenn wir, und das ist ja das, was ja Kinder auch brauchen, sie brauchen Verlässlichkeit, Kontinuität, Vorhersehbarkeit. Das heißt, unbewusst ist ja, wenn ich immer wieder in so einer Situation bin, kommt Lea einfühlsam auf mich zu und sagt so, hey, okay, du scheinst wütend zu sein, du möchtest mitspielen oder was auch immer, verstehe ich. Und trotzdem, stopp, es werden keine Bausteine geworfen, komm, lass uns doch mal gemeinsam fragen und so weiter. Ne? So, und wenn das halt auch immer wieder passiert, dann verankert sich das ja nochmal ganz anders im Gehirn, als wenn ich sage, lass es sein, das ist nicht in Ordnung, du schon wieder und was weiß ich nicht alles, wenn wir dann in die Bewertung gehen.
Und natürlich, genau, und das Wichtige ist einfach, das, also, ne, das hört sich jetzt alles so banal an, aber wenn ich wirklich in die Praxis gehe und diese Affirmationen in meinem Kopf sind, dann bin ich von meiner Haltung so anders den Kindern gegenüber, dass sich dadurch ganz viel verändern wird. Ne? Also das hört sich so banal an, aber das ist wirklich, es geht um mein Mindset letztlich.
Absolut. Und das ist es. Also du kennst es ja sicherlich, der vierte Punkt, um es nochmal abzuschließen, das Ja-Mantra haben wir ja jetzt schon sehr ausführlich besprochen, ist ja auch, wo du dann nochmal gesagt hast, ne, die Zustände, wenn das Kind im emotionalen Ausnahmezustand ist so, ne, und die klassischen Verhaltensweisen Kampf, Flucht, Freeze oder eben auch Fiddle About, Flirt oder wie man es ja auch nennt, wenn das Kind einen anlacht, obwohl man dem Kind gerade eine Ansage macht und sich nicht ernst genommen fühlt. Und ich habe das tatsächlich erst sehr, 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 sehr spät in meiner Praxis gelernt, was das bedeutet und dass das ja ein Versöhnungsversuch ist und natürlich Spiegelneuronen, wenn ich lächle, ich wird zurückgelächelt, das sind die Erfahrungswerte. Und Scham und was weiß ich nicht alles. Das war für mich so, wo ich auch dachte, ja, dafür ist die Theorie, ne, auch in Bezug auf das, was wir in meiner in deiner Podcast-Folge besprochen haben, so wichtig ist. Die Theorie ist ein wichtiger Bestandteil, um zu verstehen. Und dann bedeutet das ja für uns, was machen wir mit dem Verstehen in der praktischen Umsetzung? Und dann kann ich sagen, alles klar, ich merke gerade, du fühlst dich total unwohl in der Situation. Und es tut mir leid, wenn ich das, und das gehört ja auch dazu, ne, auch seinen eigenen Anteil vielleicht in der Situation zu erkennen und zu sagen, oh, ich war jetzt hier vielleicht auch gerade zu laut, zu streng, wo es vielleicht gar nicht hätte nötig sein müssen, weil wir auch im Affekt handeln, weil wir auch Gefühlsmenschen mit unseren Themen sind. Und ich denke, das ist auch nochmal ein wichtiger Bestandteil in der bedürfnisorientierten Pädagogik oder in der BO, eben auch dann selbst in Verantwortung zu gehen und auch Kindern einfach zu sagen, so, hey, das tut mir total leid, das war nicht in Ordnung von mir.
Ja.
Also sich auch entschuldigen zu können und dann Verantwortung fürs eigene Handeln zu übernehmen und das nachzubearbeiten mit dem Kind.
Genau, es geht nicht um Perfektion.
Richtig.
Es geht um Bewusstsein.
Ja, schöner fast Abschlusssatz schon. Ja, Lea, wir sind jetzt tatsächlich, ist das die längste Folge, die ich bisher aufgenommen habe. Aber überhaupt nicht schlimm ist, weil sie so gehaltvoll und wertvoll ist. Deswegen werden alle ZuschauerInnen, die bis hierhin geblieben sind, definitiv mit einem vollgepackten Rucksack an Mehrwert rausgehen. Genau, die letzten paar Minütchen würde ich dir nochmal gerne geben. Wenn du in Bezug auf BOP einen Appell oder einen Wunsch an die ZuschauerInnen und ZuhörerInnen stellen könntest, welcher wäre das?
Tatsächlich kommt mir da sofort einer, den ich, glaube ich, in keiner Podcast-Folge so gesagt habe, weil es gerade so aktuell ist. Lasst euch nicht verunsichern durch äußere Einflüsse, die alle die BO kritisieren und die sagen, das neue Laissez-faire und dann werden die Kinder gar nichts mehr lernen und dann sind sie gar nicht mehr auf die Schule vorbereitet und dann werden sie, was es da alles gerade an kritischen Zeitungsartikeln und auch bei Social Media und so weiter gibt, lasst euch nicht verunsichern. Das ist der fundierte, gut erklärbare Weg. Also das ist mein Appell.
Ja, super wichtig. Also es darf ja auch zeitaktuell sein und nicht nur im emotionalen Wert sein. Gibt es sonst noch irgendwas? Weil mir ist es immer wichtig, trotzdem meinen GästInnen auch die Möglichkeit geben, nochmal ein bisschen Selbstwerbung zu betreiben. Quasi jetzt kommt nochmal so der Werbeblock für dich oder für die BO-Akademie. Alles, was du sagst zu Büchern, zur BO-Akademie, Website, Podcast, wird alles sowieso in die Shownotes gepackt. Also ihr verpasst nichts, wenn ihr jetzt nicht mehr so aufnahmefähig seid. Aber was wäre dir noch wichtig, kurz als kleinen Werbeblock zu platzieren, liebe Lea?
Ja, da fällt mir direkt ein. Also wir haben jetzt die BOP-Fachkraftausbildung abgeschlossen, gerade eine. Und es wird eine neue geben im September 2026. Und dafür, die Infos gibt es alle auf der Webseite. Das ist ein Blended Learning Format. Also das heißt, das ist ein relativ großer, umfangreicher Online-Kurs mit 6 Modulen. Und da gibt es zu jedem Modul Live-Treffen online auch mit uns, mit Katrin und mir. Und dann am Ende, genau, seid ihr BOP-Fachkräfte. Das ist eigentlich, da steckt all unser Wissen drin. All unser Wissen, alles, was uns wichtig ist, Katrin und mir, steckt da drin. Das können wir nur ans Herz legen. Und bald wird es auch diese Module von der BOP-Fachkraftausbildung auch als Einzelmodule online geben, dass man die auch einzeln kaufen kann oder auch als Träger, als Kompaktkurs dann für die Einrichtungen selbst. Das ist vielleicht das, was ich jetzt gerade so bewerben kann. Und demnächst doch eine Sache noch. Du veröffentlichst ja jetzt demnächst schon, ne? Es gibt nämlich bald einen Vortrag bei uns in der BO-Akademie mit Corinna Scherwart. Darauf freue ich mich total doll. Sie hat einen Vortrag, hält sie online zum Thema Traumasensibilität. Und ich schätze Corinna Scherwart so sehr. Und freue mich wahnsinnig. Das ist im Februar. Ich habe jetzt den Termin leider nicht ganz auf dem Schirm. Ich weiß nicht, irgendwie 12. Februar oder sowas.
Du kannst mir den ja nochmal schicken und dann packe ich
genau,
ihn in die Shownotes.
Genau, das kann man nochmal in die Shownotes. Also das kann ich auch noch empfehlen.
Genau. Und für alle, die ein bisschen geballtes Wissen noch lesen, da ergänze ich einfach, dein Werbeblog ist ja das, was im Klett Verlag erschienen, quasi nochmal die aktuellste, überarbeitetste Form der bedürfnisorientierten Pädagogik. So heißt das Buch ja auch, bedürfnisorientierte Pädagogik, verstehen, einordnen und anwenden. Für die, die zugucken, kann ich es gerade kurz nochmal reinhalten. Der Link wird auch nochmal natürlich in die Shownotes gepackt, dass ihr euch das erwerben könnt. Hier sind die Mythen drin, hier sind die Grundpfeiler drin, hier ist vor allem das, was ich so, so wertvoll finde, ist einfach nochmal, wie kann ich es in die Praxis umsetzen, und aber auch nochmal der kleine Aspekt der Selbstreflexion, also der Eigenanteil, der da mit drin ist. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da reinzugucken. Lea, an der Stelle sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine wertvolle Zeit, für deine wertvollen Impulse, die du hier gelassen hast. Freue mich darauf, dass sich unsere Wege immer mal wieder kreuzen und vielleicht zu einem anderen Thema oder zu einem Teilthema der BO wir nochmal vertiefend in eine Folge gehen können, weil wir haben ja gemerkt, wir schneiden am Ende immer nur Sachen an und könnten hier wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden.
Ja.
Genau, also ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und dann schließe ich mit meinen Worten, wie immer, nehmt euren Kompass in die Hand, geht in Richtung Bedürfnisorientierung für mehr Miteinander, für ein krisenfesteres Wir in der Zukunft und dass ihr nicht abhanden kommt auf diesem Weg, denn BOP ist ein Schritt zurück und nicht ein Schritt nach vorne. Doch, auch ein Schritt zurück, der dazu führt, dass wir nach vorne gehen. So.
Ja, sehr schön gesagt. Danke dir.
Ciao.
Ciao.